Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Raphael.
Hallo Anna. Mensch, herzlich willkommen jetzt hier wieder in Köln bei unserer ganz tollen Podcast-Aufnahme. Du warst doch letzte Woche in Köln. Erzähl uns mal ein bisschen näher davon.
Ja, stimmt, genau. Ich war letzte Woche auf der Messe in Köln, denn da war die Orgatec. Und ich habe sie eben auch einen Tag besucht. Und was mir total gut gefallen hat dieses Mal, waren die themenspezifischen Focus-Areas. Und da gab es dann zum Beispiel Themen wie das Circular House oder die Circular House Arena.
Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept und etwas Abwechslung in dem üblichen Messetrubel. Und inhaltlich passt es eigentlich perfekt zu unserem heutigen Podcast-Gast, also dem Gerhard Feldmeier.
Ja, auf jeden Fall. Und bevor wir ihn dazu holen, noch ein paar Worte zu seinem Werdegang. Gerhard Feldmeier studierte Architektur an der Universität Stuttgart und darüber hinaus an der University of South Bank in London. Nach seinem Studium wollte er dann weitere Kulturen entdecken und war für ein Jahr für das Büro Kikutake Architect and Associates in Tokio tätig. Zurück in Deutschland trat er 1985 in das Büro GMP in Hamburg ein und wechselte 4 Jahre später zu HPP. 2002 wurde er dort dann auch als geschäftsführender Gesellschafter in die Gesamtleitung berufen und hatte diese Position bis Ende 2022 inne. Seit seinem Ausscheiden unterstützt er die Unternehmen der Landmarkenfamilie als Gestaltungs- und Innovationstreiber. Und nicht zuletzt ist er Botschafter der Madasta Foundation, einer Plattform für Circular Real Estate. Seine persönlichen Treiber sind unter anderem die Themen Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Klimaschutz.
Ja, ich würde sagen, da haben wir wirklich einiges zu besprechen. Also, holen wir ihn vors Mikro. Mein Name ist Raphael Tkatsch von Jung.
Und mein Name ist Anna Sebezek, auch von Jung. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Ja, hallo Anna.
Hallo zusammen.
Hallo Raphael.
Hallo Gerhard, hi.
Gerhard, wir haben gerade schon erzählt, dass du viele Jahre als geschäftsführender Gesellschafter für HPP tätig warst. Und auch wenn du dich dort bei Projekten wie dem The Cradle in Düsseldorf schon stark für kreislaufgerechtes Bauen eingesetzt hast, hast du im Vorgespräch auch erwähnt, dass du dich aufgrund deiner Position, ist ja auch klar, eher an der Oberfläche bewegen konntest. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, inwiefern sich das jetzt geändert hat.
Völlig richtig. Ich bin relativ früh mit dem Thema in Berührung gekommen, 2017. Da war nämlich der Wettbewerb die Konzeptausschreibung für The Cradle. Und da haben wir das damals, war eine glückliche Fügung mit dem Auftraggeber so vereinbart. Wir machen das jetzt, neues Thema. Lass uns doch mal probieren, ob uns das zusätzlich weiter trägt. Und dann, klar, haben wir das Projekt geplant. Das war auch viel Learning, das war viel Abweichen jetzt von Reflexen, wo man sagt, ja, das machen wir immer so und das machen wir. Wir mussten im Grunde überall alles neu denken. Trotzdem bleibt man dann als Geschäftsführer eines Büros mit immerhin um die 500 Mitarbeitern immer an der Oberfläche. Und ich habe aber trotzdem, weil ich von dem Thema überzeugt war, habe ich natürlich überall auch bei Präsentationen oder bei irgendwelchen Vorträgen über dieses Thema gesprochen. Ich habe aber gespürt, dass ich eigentlich wirklich nur an der Oberfläche kratze. Und dann habe ich mir schon während meiner letzten Monate bei HPP eben tatsächlich überlegt, das ist das Thema, was ich noch weitermachen möchte. Und da möchte ich ganz tief eintauchen. Und das konnte ich jetzt in den letzten 2 Jahren tun.
Aber wenn ich meine, insgesamt, wenn man jetzt so deine Vita und deine Aktivitäten verfolgt, du bist ja in gewisser Weise in diesem Bereich wie so ein Pionier unterwegs. Also du bist so ein Vordenker in dem Sinne. Und ich habe mir auch nochmal hier aufgeschnappt, Botschafter der Madasta Foundation. Das ist auch höchstwahrscheinlich irgendetwas, was jetzt mit deiner Ausrichtung zu tun hat. Kannst du uns da mal einen ganz kurzen Einblick geben? Ein Botschafter ist
ja
schon ganz spannend.
Ja, das ist also schon ein großer Teil meiner aktuellen Tätigkeit. Und ich bin mit Madasta in Kontakt gekommen, auch schon ein paar Jahre, bevor ich bei HPP aufgehört habe. Und dann ist irgendwann der Gedanke entstanden, Madasta ist ein Start-up, das sind junge Mitarbeiter, motiviert, gut ausgebildet, intrinsisch gut drauf. Aber es fehlt natürlich die Kenntnis dieser Bau- und Immobilienbranche und auch die Kenntnis, ja, wie baut man Gebäude. Und dann habe ich mir neben diversen anderen Möglichkeiten, die mir angeboten wurde, sehr, sehr dezidiert für diese Aufgabe entschieden. Und dann hat man natürlich nach einer Bezeichnung für mich gesucht, ja. Und dann haben die gesagt, ja, du bist jetzt nicht Sales oder Entwicklung oder wie nennen wir das denn jetzt? Und dann kam irgendwann von denen der Vorschlag, lass es uns doch Botschafter nennen, ja. Und ja, am Anfang hatte ich da ein bisschen Berührungsängste. Hochgestochene Position, hört sich jedenfalls so an. Aber das ist schon der Kern meiner jetzigen Tätigkeit, weil ich bin niemand, der das ideologisch macht. Ja? Diese ganzen Themen müssen ökonomisch Sinn machen. Und nur wenn sich daraus Geschäftsmodelle entwickeln, die Unternehmen auch machen wollen, weil sie damit auch Geld verdienen, wird das die nötige Dimension annehmen. Wenn das nur nice to have ist, oder weil man eben irgendwo getrieben ist und sagt, missionarisch, ich will der Welt was Gutes tun, dann wird das nicht zum Erfolg führen. Und das ist mir immer wichtig und das lebe ich auch da. Mhm.
Ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend und vielfältig vor und auch sehr herausfordernd auf eine gewisse Weise, denn wir sind einfach, ja, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Es gibt viele schnelle Wandel, insbesondere in dem Bereich. Und ihr bietet ja mit Madasta im Endeffekt Werkzeug, kann man ja auch sagen. Und was würdest du sagen, sind da so die größten Herausforderungen oder die wichtigsten Dinge, die ihr in dieser schnelllebigen Welt berücksichtigen müsst, damit ihr auch am Zahn der Zeit bleibt, ne? Also damit man das da einfach auch weiterhin Relevanz hat?
Ganz großes Thema, aber das trifft ja für viele Bereiche zu, ist natürlich Digitalisierung. Also Madasta ist ein digitales Werkzeug. Wir sind kein physischer Marktplatz, wo man jetzt irgendwelche Bauteile oder ausgebaute Leuchten oder was kaufen kann, sondern es ist eine digitale Plattform. Da werden die Gebäuderessourcen registriert digital, dann quasi auch für alle Zeit erhalten. Man kann sie dann auch, wenn sich am Gebäude was ändert, im Rahmen von Umbauten, Mieterwechsel, Instandhaltung, möglicherweise irgendwann eine Sanierung, kann man den Ressourcenpass, der die zentrale Thematik ist, ja dann immer aktualisieren. Und das geht natürlich digital am besten. Wir sprechen gerne vom digitalen Zwilling. Kann ich vielleicht später noch was sagen, weil da sind wir in Deutschland noch nicht so gut. Und die anderen Themen, die da quasi auch mit dann abfallen im besten Sinne, ist natürlich der Carbon Footprint, die graue Energie. Und dann machen wir eine Zirkularitätsbewertung. Wie zirkulär ist das Gebäude? Da geht es um Sortenreinheit, da geht es um Giftfreiheit, da geht es um Rückbaubarkeit. Da geht es vielleicht darum, dass man nicht keine Verbundwerkstoffe verbaut. Und diese Informationen, also wenn man den Gebäuderessourcenpass hat, den CO2-Footprint, den Zirkularitätsindex, zu guter Letzt noch eine finanzielle Bewertung der Ressourcen. Ja, da gibt es dann Verlinkungen mit Materialbörsen und anderen Kostendatenbanken. Dann hat man einen groben Richtwert, was die Ressourcen in dem Gebäude wert sind. Und die werden natürlich gegen die Rückbaukosten gerechnet, ja. Und je zirkulärer, je leichter ein Gebäude rückbaubar ist, umso höher ist der Wert. Und das sind jetzt die Hauptmerkmale von Madasta. Madasta ist in der Hinsicht als Plattform Software as a Service. Das heißt, man wird als Entwickler, als Architekt, als Bestandshalter, als Hersteller, als Baufirma, als Rückbauunternehmen, Madasta Partner zahlt eine jährliche Nutzungsgebühr und kann dann selber mit eigenen Mitarbeitern die Werkzeuge auf der Plattform nutzen. Und diese Werkzeuge, das können Sie sich vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, die müssen natürlich permanent weiterentwickelt werden. Und da kriegen wir auch vom Netzwerk viel Input, weil das ist eine Transformation. Das ist kein irgendwie eine Erkenntnis statisch und wir machen es einmal und dann ist alles klar, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist auch so ein Thema, wo ich quasi an der strategischen Entwicklung mitarbeite, der Plattform. Da bin ich dann tatsächlich in den Niederlanden bei der Stiftung, da bin ich auch angesiedelt und da arbeiten wir dann mit den Entwicklern, mit den Programmierern, mit den Direktoren, mit Thomas Rau, dem Gründer von Madasta, der dann auch immer noch seine Meinung und seine Ansicht damit einbringt.
Also das heißt, du bist ja an der Quelle eines Thinktanks, würde ich vielleicht schon so sagen, ja, und es braucht offensichtlich eines ganzheitlichen Blicks, um die Transformation überhaupt voranzutreiben. Es ergeben sich neue Disziplinen offensichtlich, um überhaupt genau Gebäude für die Zukunft so aufzustellen. Wie gehst du denn da auch nochmal vor, beziehungsweise was sind so die größten Herausforderungen dabei, um wirklich die Gebäudetypen mal zum Standard werden zu lassen?
Ja, für mich als Architekt, ich bin ja Architekt, ich habe ja jetzt sonst nichts gelernt und das ist auch mein Hintergrund, aus dem ich permanent schöpfe. Das geht natürlich auch weiter, weil es geht nicht nur um Reuse und Recycling. Das sind zwar wichtige Themen, aber es geht auch darum, dass wir unsere Gebäude in Zukunft anders konzipieren, und zwar so, dass sie relativ leicht einem zweiten Leben, einem dritten Leben zugeführt werden können, weil wir wissen alle, dass der Rohbau natürlich eine sehr, sehr lange Standzeit haben kann. Das wird zwar nach irgendwelchen Normen auch begrenzt auf 50 Jahre, aber wir kennen ja Rohbauten, die sind 100, 150 oder 200 Jahre alt. Und eine Gebäudehülle, wenn man jetzt von einer Fassade spricht, also nicht von Loch, dicke Mauern und Loch und Fenster, ist es ein bisschen anders, einfacher, besser, ehrlich gesagt. Aber wenn man von einer Fassade spricht, diese Fassade ist nach 30 Jahren im Grunde sowohl bauphysikalisch als auch von der Dichtigkeit, von den Wärmedämmwerten, die sie hat, hinfällig. Gleiches gilt dann für die Technik, der Innenausbau sowieso. Der Innenausbau hat im Grunde den kürzesten Lebenszyklus. Ich werde ja oft gefragt, ja, das ist ja alles schön und gut, so einen Ressourcenpass zu machen, was bringt uns das? Weil eigentlich will man das Gebäude ja gar nicht abreißen und wenn überhaupt, dann halt nach 50 Jahren, aber das interessiert uns heute nicht. Das ist aber falsch, weil ein Gebäude wird über den Lebenszyklus permanent Veränderungen erfahren. Ja, vielleicht sind die ersten 10 Jahre relativ ruhig. Ja, da ist der erste Mieter drin, der hat einen 10-Jahres-Vertrag, ist Ruhe. Aber dann zieht er aus, dann kommen alle Systemtrennwände, alle abgängigen Decken, alle leuchtende Fußboden, Teppichboden, alles kommt raus. Und das sind auch schon wertvolle Ressourcen, die sich im Übrigen auch eher für Reuse eignen, ja, als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, technische Einrichtungen. Und deswegen ist das ein Begleiten eines Gebäudes über den ganzen Lebenszyklus. Und das, was da an Geld bewegt wird innerhalb von 50 Jahren, ist in den meisten Fällen mehr, als was es ursprünglich gekostet hat, das Gebäude zu bauen, ja. Also da wird sehr viel bewegt in dieser. Und da kann man natürlich den Ressourcenpass nutzen. Das geht dann so weit, wenn Hersteller ihre Produkte im Gebäuderessourcenpass benennen, wenn die da benannt sind und so ein Mietvertrag wird gekündigt, dann kann man den Herstellern sozusagen eine Push-Nachricht zukommen lassen, da wird euer Produkt frei in 2 Jahren. Weil das Thema ist, wenn der Abbruchunternehmer vor der Tür steht, dann ist es zu spät. Ja, weil dann lässt sich dieser Prozess nicht mehr organisieren. Dieser Prozess ist ja nur dann gut, wenn das, was man da wiederverwendet aus diesem Objekt, entweder zum Hersteller geht, der arbeitet das auf, oder in ein neues Objekt und nicht irgendwo zwischengelagert wird. Weil das würde die Kosten, das würde es völlig unwirtschaftlich machen, ja. Und dadurch ist eben, das ist wiederum wichtig, dass das Ganze digital funktioniert und nicht, dass da wieder irgendjemand in einer Excel-Tabelle suchen muss und sagt, ja, da steht doch was, sondern da ist die Digitalisierung, der digitale Zwilling extrem hilfreich und wichtig.
Ja, genau diese Ungewissheit, die ja aktuell dann auch häufig besteht, ne, wenn es um das Thema Bestand geht, eben Risikofaktoren, Unsicherheiten, was ist jetzt wie im Bestand genau, Dinge wie Zwischenlagerungen würden die Kosten hochtreiben, was dann ja aktuell eher Hemmnisse sind. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, in die Richtung ging es gerade schon etwas, was die Flexibilität da nämlich angeht. Tim, du hast gerade schon angesprochen, immer wieder unterschiedliche Nutzungen. Da passt ja auch gut die nutzungsneutrale Baugenehmigung zu, die hast du im Vorgespräch auch erwähnt.
Ja. Also das ist so ein Traum von mir, dass man dass die Baugenehmigungen sind ja extrem spezifisch. Ja. Ich habe in Düsseldorf in meiner HPP-Zeit noch den Umbau des Commerzbank-Hochhauses in der Kasernenstraße zum Ruby Hotel mit begleitet. Bürogebäude aus den 60er Jahren, denkmalgeschützt, und man hat sich entschieden, da ein Hotel draus zu machen. Und dann war der Bauherr damals ganz clever, der hat gesagt, wir reichen jetzt einfach mal einen Bauantrag ein für Büro. Ja. Wenn man den Bestandsschutz erhält, ja, ist natürlich sehr viel einfacher von mittlerweile vielleicht geänderten Regeln, sei es im Brandschutz oder auch Barrierefreiheit oder anderen Themen, außer Kraft zu setzen, dann, wenn man Bestandsschutz erhält. Sobald man die Nutzung ändert, verliert man alles. Ja, und der Entwickler dachte, wir machen das jetzt als Bürobauantrag und beantragen dann irgendwie noch eine schnelle Nutzungsänderung Richtung Hotel. Mhm. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Menschen im Amt, die Hotels genehmigen, ist eine ganz andere Abteilung als die Büros genehmigen. Und dann mussten wir wirklich das Ding komplett anders machen. Dann haben die Fluchtweg, die Treppenhausbreiten nicht mehr gereicht. Dann musste ein zusätzliches Treppenhaus an anderer Stelle. Und dann fängt diese Kette an, sobald man bei so einer Revitalisierung oder Konversion in den Rohbau eingreift, dann wird es teuer. Ja, dann wird es schnell auch teurer als ein Neubau mit dem gleichen Volumen und dem gleichen Raumprogramm. Und das ist das Problem. Aber im Rohbau stecken halt nun mal mindestens 40% der grauen Energie. Und das spricht natürlich auch für Bestandserhalt, ja. Weil Euro ist eine Währung, CO2 ist die andere Währung.
Würde ich nochmal ganz gerne doch nochmal auf Gebäuderessourcepass zurückkommen und auf den Bestand. Wo werden die Daten gelagert? Ich meine, wenn es den Eigentümerwechsel beispielsweise gibt, das wäre mal ganz interessant. Oder wenn eben ein Bestandsgebäude ausgebaut wird, es gibt höchstwahrscheinlich einen Gebäuderessourcepass, den Bestand berücksichtigt und dann wiederum die Revitalisierungsbestandteile. Das wird dann womöglich als ein zusätzlicher Bestandteil dieses Gebäuderessourcenpasses gesehen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was ist es denn? Das ist ja kein Blättchen letztendlich, sondern wirklich hier irgendwo ein Zertifikat.
Einerseits, es ist natürlich ein großes Datenvolumen. Es ist ein komplexes Datenvolumen. Zunächst mal, also wenn ein Gebäude geplant wird, ob es jetzt Neubau ist oder Umbau, Sanierung oder Revitalisierung, ist egal. Dann hat der Architekt, wenn er Madasta-Partner ist, sozusagen die Aufgabe, auf der Plattform diesen Ressourcenpass anzulegen. Und er hat auch das Recht, auf die Daten zuzugreifen. Wenn das Gebäude dann komplett fertig ist und übergeben wird, dann geht das Recht auf die Plattform und diese Daten zuzugreifen an den Eigentümer über. Dann hat der Architekt keinen Zutritt mehr. Das gilt dann übrigens in der Bauphase auch für die Baufirmen, weil es nutzt ja nichts, wenn ich einen sogenannten As-Planned-Ressourcenpass registriere. Weil as planned und as built unterscheidet sich gravierend. Ja. Der Generalunternehmer hat Liefervereinbarungen mit bestimmten Herstellern. Der Architekt hat vielleicht bei einer Handvoll ganz wichtiger Dinge, sagt er, ich will unbedingt diese Produkte und diese Hersteller. Aber bei einer Vielzahl von Produkten und Baustoffen, die jetzt nicht relevant sind für die Architektur, wird der Generalunternehmer im Grunde seine Lieferketten bemühen, ja, und seine Lieferanten nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Architekt und die Fachplaner so eine As-Planned-Grundlage schaffen und dann in der Ausführungsphase dann der As-Built-Ressourcenpass erstellt wird. Übrigens, über den Lebenszyklus muss man den natürlich auch immer weiter pflegen.
Genau.
Weil sonst hat man das Gleiche, was man heute auch hat. Man hat Bestandsunterlagen, aber die stimmen gar nicht. Dann hat man Daten, die stimmen auch nicht. Und das ist so die Herausforderung, dass man das wirklich konsequent tut. Das wird auch, wenn Sie mich fragen, nicht immer passieren. Ja. Aber dann sind die Daten nicht mehr viel wert. Allerdings, ich stelle fest, dass in der deutschen Immobilienbranche das Corporate Real Estate Management mittlerweile schon eine größere Bedeutung hat, weil dieser Ressourcenpass ist natürlich auch vom Facility Management nutzbar über den Lebenszyklus. Ja, man hat dann one single source of truth. Da kann man dann auch die letztendlichen Pläne hochladen und alle relevanten Unterlagen. Ja. Und Und es gibt keine Alternative, als das digital zu tun. Ja? Wenn man das in irgendwelche Ordner ausdruckt und abheftet, dann stehen die irgendwo und irgendwann sind die weg. Also das Digitalisierung, das ist in Deutschland leider noch nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde. Viele Architekten und es gibt auch viele Bauherren, die sagen, brauche ich nicht, ja, zwingt mich niemand dazu. Und es ist ja leider auch so, ist übrigens auch bei KI so, wenn man KI einsetzt, dann denkt man ja, dann hat man gar keine Arbeit mehr, das geht dann alles von alleine. Aber auch Nutzung von KI, das habe ich gestern in diesem Termin da mit dieser Filmproduktions-Post-Production-Firma verstanden, dass KI-basierte Lösungen 20% teurer sind. Ja. Genauso sind natürlich, ist ein digitaler Zwilling, den zu bauen, sozusagen teurer, als wenn man klassisch 2D-Planung macht. Weil das hat auch mit Mitarbeitern zu tun. Man hat dann Mitarbeiter, die sind meinetwegen 55 oder 60, die haben 30 Jahre lang 2D, CAD gearbeitet, da sind die super gut. Und die zeichnen keinen Plan zweimal. Aber wenn die jetzt ein 3D-Modell bauen müssen, von Anfang an sozusagen viel mehr schon überlegen müssen, wie machen wir das? Und es werden Leistungen nach vorne gezogen. Also da sind wir noch nicht gut, da muss Deutschland noch besser werden. Für kleine Büros ist das auch fast nicht leistbar, das muss man auch sagen. Und wir sind ja so ein Land, wo es gibt ein paar große Büros, aber es gibt 100.000 kleine, 2, 3, 5, 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Büros und die, für die ist das extrem schwer, diese Digitalisierung umzusetzen.
Ja, und es muss sicher da auch nochmal mehr der Wert der Daten dann verstanden werden. Ne? Das ist einfach auch eine langfristige Betrachtung. Ja, im ersten Moment kostet es sicher dann mehr, der Aufwand, aber was die Daten eben dann verhältnismäßig langfristig wert sind, sollte natürlich eigentlich auch berücksichtigt werden.
Und ich glaube auch, der Wert der Immobilie im Lifecycle.
Die öffentliche Hand, die darf ja den Ressourcenwert bilanzieren als Vermögen. Ja. Da gibt es auch einen Erlass vom Bauministerium NRW aus dem März 2023, wo alle öffentlichen Baudienststellen nochmal darauf hingewiesen werden, ihr dürft das machen. Ihr müsst natürlich zirkulär bauen. Ja. Ihr dürft nicht quasi, wie ihr das die letzten 30 Jahre gemacht habt, sondern ihr müsst euch zur Zirkularität Gedanken machen. Und wenn man das dann, aber ich bin eben der Meinung, das ist kein Hexenwerk, ist übrigens auch nicht teurer, meiner Meinung nach. In der ganzen Immobilienbranche herrscht ja die Meinung vor, zirkulär zu bauen ist unglaublich teuer.
Ist ja ein Invest für die Zukunft letztendlich.
Selbst das ist es nicht, sondern okay. Es ist absolut vergleichbar. Wenn man jetzt 100% zirkulär bauen wollte, also alles, was man da einbaut, dann wird es teurer sein, aber wenn man sagt, ich gebe mich vielleicht mit 80% Zirkularität zufrieden und da sind die großen Stoffgruppen beteiligt, ja, der Rohbau, die mineralischen Glas, Aluminium, Metalle, dann hat man 80 oder auch 90% erreicht und dann ist gut. Ja, das ist wie bei der Autobatterie, wenn man die lädt, die ersten 80%, die sind relativ schnell voll und die letzten 20 sind halt mühsam. So ist es auch beim zirkulären Bauen. Und es wird niemand das nicht akzeptieren, wenn man eben nur quasi irgendwas um die 80% erreicht hat.
Das passt ganz gut zu einem Punkt, den ich nochmal gerne aufgreifen würde. Du hast vorhin auch erwähnt, es plant und es build. Dass da zwischen Welten liegen, das ist uns, glaube ich, oder teilweise Welten liegen können, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Ich würde aber gerne auf den Teil es plant zu sprechen kommen, denn wir haben jetzt noch gar nicht über deine Tätigkeit für die Landmarken groß gesprochen. Und da weiß ich ja eben aus eigener Erfahrung, du hast uns ja zum Beispiel eben auch da als, ich nenne es jetzt einfach mal auch Botschafter, Vorantreiber, Mitdenker an der Stelle, zum Beispiel auch schon mal in unserem Werk in Schalksmühle besucht, wirklich sich vor Ort anzuschauen, wie läuft das denn mit der Produktion und so weiter. Wie geht ihr da denn vor, um eben genau das zu bewerten, zu schauen, mit welchen Herstellern wollen wir arbeiten, auf welche Lösungen wollen wir setzen?
Also Hersteller halte ich für einen Schlüssel, um da weit voranzukommen. Ja, weil wenn die Hersteller nicht die Produkte liefern, dann können sich Architekten und Madaster ausdenken, was sie wollen. Dann lässt es sich eben nur ganz schlecht oder deutlich unter 80% umsetzen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, schon vor anderthalb Jahren. Ich besuche jetzt regelmäßig Hersteller. Ich fahre da 20 Mal im Jahr irgendwo hin, ja, oder ich kombiniere das mit anderen Terminen. Ich fahre da hin, ich will mit den Menschen sprechen. Das ist so eine Eigenheit auch von mir, dass ich mir Dinge gerne vor Ort angucke. Ja, man könnte ja auch sagen, ich mache da ein paar Videokonferenzen und dann weiß ich schon, dann spreche ich mit dem Entwicklungsleiter und dann das reicht mir. Na, ich will da hin, ich will das sehen und ich will da auch einen Eindruck von so einem Werk und von den Leuten, die da rumlaufen und wie gehen die mit Müll um, wie machen die all die Themen. Zero Waste ist ein wichtiges Thema für mich auch, aber eben innovative Produkte. Oder zumindest, wir sind auf dem Weg. Ja, ich will nicht, dass da alles schon fertig ist. Muss nicht sein, kann gar nicht sein. Weil auch das ist ja ein permanenter Prozess. Und da habe ich in der Tat, wollte ich immer schon mal zu jung kommen. Das habe ich mir da vorgenommen. Ich war aber auch bei vielen anderen Herstellern, also Chicot oder Vicona oder Caldeway und viele, viele. Teilweise sind die ja auch aktiv bei Madaster, laden ihre Produkte hoch und das macht es natürlich leichter, diese Produkte dann später wiederzufinden, denn der Vertrieb von Produkten ist in Deutschland ja nicht immer der Direktvertrieb, dass Jung an Landmarken liefert und dann genau weiß, in dem Gebäude von Landmarken sind unsere Produkte, sondern es geht ja dann über den Großhandel. Und dann verlieren sie das sozusagen aus dem Auge. Trotzdem könnte man eben, wenn diese Produkte registriert sind, zum Beispiel auf Madaster, eben diese Produkte nicht aus dem Auge verlieren. Darum geht's ja auch. Aber ich will eben wirklich einen Eindruck gewinnen, was die Industrie tut. Und ich kann eigentlich sagen, ich bin extrem positiv überrascht, was die Industrie tut. Und zwar ohne, dass man da nur was tut, wenn man Fördergelder kriegt. Klar, jetzt bei der Zementindustrie ist natürlich, das sind gigantische Investitionen. Aber ich habe viele Mittelständler getroffen, die das selber schultern. Die sagen, wir waren immer innovativ. Ja. Wir haben auch früher schon ohne Druck uns Gedanken gemacht. Zu dem haben sie ja auch gesagt, da hast du auch gesagt. Ich tue mich schwer, ja. Ich bin halt alte Generation. Nein, ich habe... Das ist gut dann zu hören und diese Zwischentöne, die man da wahrnimmt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich bei fast allen, ich habe natürlich ein bisschen selektiv, ich bin jetzt schon da, wo ich auch Erwartungen hatte und ein bisschen Vorinformationen hatte, aber ich traue unserer Industrie da sehr viel zu.
Das freut uns natürlich auch sehr, weil eben auch dieser Austausch natürlich für uns sehr wichtig ist. Und ich denke, der ist an den verschiedensten Stellen einfach wichtig, um genau diese, ja, wenn wir wieder von Transformation sprechen wollen, wie wir es gerade hatten, voranzutreiben. Da geht es nicht mehr darum, das ist jetzt mein Silo und mein Wissen, sondern dass wir da einfach im Austausch sein müssen, was ist relevant, was wird gebraucht. Und ja, dann sind es eben vielleicht auch nicht immer die 100%-Lösungen. Dann muss Wirtschaftlichkeit betrachtet werden und dann geht es auch in die richtige Richtung mit Sicherheit.
Absolut, ja. Aber eine Erkenntnis, wenn ich das an der Stelle vielleicht auch mal einflechten darf, die ich in den letzten 2 Jahren gewonnen habe. Ich habe nämlich neben Herstellern auch Gebäude besucht, ja, gebaute Gebäude, die vielleicht innovativer sind als der Mainstream. Ja. Und eigentlich ist eine Erkenntnis, die mir auch zu schaffen gemacht hat, dabei mir aufgefallen, weil ich habe für mich den klaren Erkenntnis gewonnen, dass wir so, wie wir in der Vergangenheit gebaut haben, nicht mehr weiterbauen dürfen. So wie wir die letzten 3, eigentlich mein komplettes Berufsleben, wie wir gebaut haben, können und dürfen wir nicht mehr weiterbauen. Als ich geboren wurde, das ist jetzt 68 Jahre her, da waren auf der Welt 2,7 Milliarden Menschen, heute sind es 3-mal so viele. Ja, der Ressourcenhunger bei steigendem Wohlstand, Wachstumsmärkten ist gigantisch und das Prinzip, das wir immer stärker verfolgt haben, ist ja, dass wir Defizite in der Architektur mit Technik versucht haben zu heilen und auch geheilt haben. Ja, wir haben Ganzglasgebäude gebaut, egal was für eine Orientierung, rund um Glasfassaden, Norden, Süden, Osten, alles Glas, alles gleich. Und wir haben dann natürlich eine gigantische Technik gebraucht, um dann mit der Raumluftkonditionierung klarzukommen. Wir mussten riesige außenliegende Beschattungsanlagen bauen. Wir mussten riesige innenliegende Blendschutzanlagen bauen. Hätten wir zum Beispiel Lochfassaden gemacht, wobei das jetzt nicht die Lösung für alles ist, aber dann hätten wir ein einzelnes Fenster, wo ein Sonnenschutz außenliegend sein muss, ein innenliegender Blendschutz. Die Technik ist drastisch reduziert. Also leider sehe ich auch da wenig Veränderung. Wenn ich jetzt aktuelle Wettbewerbsergebnisse anschaue, das ist eigentlich nach wie vor genauso wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Die Erkenntnis ist da noch nicht so richtig durchgesickert. Gleichzeitig klagen wir natürlich, und das nehme ich auch bei allen Projektentwicklern, aber auch bei der Landmarkengruppe, für die ich arbeite, wir haben ein Kostenproblem. Wir haben gestiegene Baukosten, die haben sich eigentlich in den letzten 20 Jahren verdoppelt, mindestens. Wir haben auf der anderen Seite höhere Finanzierungskosten und wir haben einen deutlich veränderten Investmentmarkt. Ja. Die Multiplikatoren sind drastisch zurückgegangen und allein diese drei Gründe, die müssten uns eigentlich klar machen, wir müssen anders bauen. Da ist ein Stichwort Low-Tech, auch weniger Technik, die natürlichen Phänomene besser nutzen. Ja. Und das ist für mich, das tut weh. Ich will nicht sagen, ich habe vieles falsch gebaut. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil die Erkenntnisse waren ja eben vor 10 Jahren noch nicht da und auch vor weniger als 10 Jahren. Aber für mich ist diese Erkenntnis jetzt sonnenklar. Heute in den Nachrichten haben wir wieder eine Umweltkatastrophe, eine Starkregen-Ereignis in Spanien. Mit doch drastisch, ich habe noch keine Bilder gesehen, aber hört sich drastisch an, was ich in den Nachrichten gehört habe. Und das ist ja fast, also mindestens im Wochenrhythmus, irgendwo auf der Welt. Und wer heute noch sagt, ja, eigentlich ist das alles normal, hat es schon immer gegeben, ich glaube, der liegt da nicht mehr ganz richtig. Ich selber habe mich, ich denke immer zurück an meine Kindheit, die ich in Süddeutschland im Mittelgebirge verbracht habe. Da gab es monatelang Winter mit Schnee, der teilweise über einen Meter hoch lag. Wir sind als Kinder wochenlang Ski gefahren und da wurde dann ein Skilift gebaut sogar und der wurde vor 20 Jahren schon abgebaut, weil es hat keinen Schnee mehr oder ganz wenig, ganz selten. Und das gibt mir zu denken, ja, dass der Klimawandel in meinen bescheidenen Lebensjahren so eine Dynamik angenommen hat und Kreislaufwirtschaft hat ja neben der Sicherung von Ressourcen, die Verfügbarkeit von Ressourcen in dieser 8-Milliarden-Welt, auch den Aspekt, dass bei vielen Materialien, Produkten wir natürlich signifikant CO2 einsparen. Bei nur ein Beispiel Aluminium ist das so, dass Recycling-Aluminium eben, wenn es mit grüner Energie geschmolzen wird, nur noch ein Fünftel so viel CO2 verursacht wie Primärressource. Und das gilt jetzt bei vielen. Beim Beton ist es kein CO2-Thema, da ist es ein Ressourcenthema. Wir wissen ja, dass Anwohner bei Sand- und Kiesgruben mittlerweile sehr militant dagegen protestieren. Also es gibt einmal das Ressourcenthema und es gibt das CO2-Thema. Und wenn noch ein Beispiel, ich habe ein 60 Meter Hochhaus in Düsseldorf geplant, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, exakt welches. Und ich habe mal mir die Mühe gemacht, ganz überschlägig zu rechnen, wie viel Ressourcen stecken da drin. Ja, das hat eine 36er Betondecke, weil der Statiker gesagt hat, da müssen wir auch noch eine Durchbiegungsbegrenzung machen. Und das hat natürlich eine Dreifachverglasung, die ist ungefähr 5 cm dick. Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Wenn ich weniger Fenster habe und Einzelfenster, muss ich die nicht so dick machen. Da kann ich auch mit einer Zweifachverglasung. Und das muss ja alles getragen werden. Ja, das größere Tragwerk, die Gründung, alles. Ich habe jedenfalls so ungefähr ganz grob ermittelt, dass das Dreischeibenhaus in Düsseldorf, auch von HPP aus den 60er Jahren, nur ungefähr halb so viel Material gebraucht hat, um eben dieses Bauvolumen zu schaffen. Halb so viel Material.
Okay.
Und halb so viel CO2 heißt das, ja, ganz vereinfacht gesagt.
Das führt mich jetzt gerade aber auch zu dem Gedanken, beziehungsweise zu der Frage. Also wir sind ja gefordert, innovativer und klüger zu bauen. Bloß mit dem neuen Bauen, wenn es eben um die Anzahl der Bevölkerung geht, können wir eigentlich mit dem neuen Bauen nicht den Wohnraum schaffen in der Zeit, der benötigt wird. Das heißt, wir müssen an den Bestand heran. Aber in dem Neubau haben wir höchstwahrscheinlich die größten Innovationen. Wie können wir denn eigentlich die Innovation in dem Bestand umsetzen? Geht das denn überhaupt?
Also ich habe, die Politik hat ja irgendwie ausgegeben, wenn wir die 10 Millionen oder mehr Quadratmeter leerstehende Büros in Wohnen umwandeln in Deutschland, dann haben wir doch das Wohnungsproblem zwar noch nicht final gelöst, aber jedenfalls sehr gut entspannt. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass die Nutzung Bestand, also Konversion, Nutzungsveränderung von Büro zu Wohnen, das wird einen Beitrag liefern, das wird aber das Problem mitnichten lösen, weil sich nur wenige Gebäude, Bürogebäude eignen, als Wohngebäude genutzt zu werden. Und zwar, das fängt natürlich an bei der Erschließung. Das ist, hat zu wenig Treppenhäuser im Büro, Wohngebäude müsste mehr Treppenhäuser haben. Außer ich mache nur sehr kleine Wohnungen, die von der Mittelflurerschließung. Da gibt es aber wieder eine Menge anderer Themen. Ja, das können auch nur kleine Wohnungen sein. Abgesehen davon werden wir feststellen, wenn diese Wohnungen nach Süden, Westen orientiert sind, dass wir da ein Überhitzungsproblem zukünftig bekommen. Ja, weil diese Wohnungen können im Grunde nicht natürlich gelüftet werden. Ja. Bei einer Wohnung, die durchgesteckt ist, zum Beispiel Ost-West, wenn ich auf beiden Seiten das Fenster aufmache, das werden Sie, werdet ihr alle auch schon mal gemerkt haben, wenn man, da zieht es dann durch und da ist nach 2-3 Minuten frische Luft in der ganzen Wohnung. Wenn eine Wohnung nur einseitig orientiert ist, da passiert wenig. Und deswegen, und wenn ich dann bei diesem Bürogebäude auch noch Rohbaueingriffe in der größeren Umfang habe, dann kippt das einfach total. Abgesehen davon, die Gebäudetiefe muss passen, die lichte Raum, die Geschosshöhe muss passen. Also da müssen viele Dinge passen, dass das sich lohnt. Trotzdem, auch bei mir, wenn ihr mich vor 10 Jahren gefragt hättet, wir besichtigen ein Grundstück, da soll was entstehen und ich komme da hin und sehe da ein Bestandsgebäude, wäre der Reflex gewesen, hau weg. Ja, so drastisch haben wir das auch immer salopp gesagt, wenn wir da hinkamen. Und heute würde ich sagen, ich hätte das große Bedürfnis, sehr genau hinzugucken, zu untersuchen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, wie hoch sind die Kosten, wenn ich es tue, kann ich es integrieren. Ich würde mich damit wochenlang beschäftigen wollen, um die Sicherheit zu haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung kann aber sehr wohl auch sein, Abbruch und Neubau.
Ich finde eigentlich, das ist schon ein sehr schönes Schlusswort, wie so ein kleiner Appell oder eine kleine Empfehlung auch in die Richtung, wir können einfach in diesen ganzen Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, sicher nicht schwarz-weiß denken, aber einfach ein genaueres Auge drauf zu werfen, nochmal sich Gedanken darüber zu machen. Und Gerhard, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben an der Stelle?
Ja, ich wünsche mir, dass die Offenheit ist gewachsen, ja, in den letzten Jahren. Mir hat vor 7 Jahren jemand gesagt, dem ich das Cradle-to-Cradle-Prinzip erklärt habe, wörtlich hat derjenige gesagt, und das war ein bekannter Player in der Entwicklerszene, so ein Schwachsinn, da sollen sich mal meine Enkel drum kümmern.
Oh.
Und, ja. Und genau der gleiche CEO eines großen Projektentwicklers hat aber mittlerweile wichtige Schritte gemacht, tatsächlich auch diese Themen Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit im Unternehmen umzusetzen, und zwar besser als manche andere. Also der Lernprozess war schnell. Trotzdem ist es mir in der Breite noch zu langsam. Wir reden sehr viel, wir haben auch Lösungen, aber wir setzen sie noch nicht so konsequent um. Und ich wünsche mir mehr mutige Bauherren, so wie damals unser Auftraggeber beim Cradle, der einfach gesagt hat, wir machen das, wir betreten Neuland, ja, und wir machen es. Und das ist mein Credo. Bitte machen.
Aber das ist wirklich ein schönes Schlusswort, weil so haben wir dich eigentlich auch eingeschätzt und auch kennengelernt, als Pionier, als Macher. Und dieser Aufruf letztendlich auch auf die neue Generation der Architekten und der Planer ist genau richtig, dass er eben von dir kommt mit aller ganzen Erfahrung. Von daher ist das wirklich ganz klasse.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.